Wow, was für ein Bekenntnis, das wir dort eben gesungen haben. Sehr beeindruckend. Vielen Dank, dass ihr uns da mitgenommen habt. Ja. Heute Morgen sollte jemand anders predigen und wieder ein junger Bruder und ich sollte ihn ein wenig supporten, aber leider hat er sich krank gemeldet. Jetzt muss ich mal gucken, wie wir das dann so hinbekommen. Ja. Wir sind weiter im Philipperbrief unterwegs und wir beginnen so. Stellen wir uns vor, wir stünden in Hamburg auf dem Bahnhof. Und es stehen zwei Züge vor uns. Das sind jetzt willkürliche Züge. Ja. Also es stehen zwei Züge vor uns. Der eine fährt nach Flensburg, ganz im Norden. Und der andere fährt nach München, also ganz im Süden. Und sie fahren zeitgleich aus dem Bahnhof heraus. Können wir uns das vorstellen? Die zwei Züge fahren nebeneinander. Man hat den Eindruck, wow, die haben die gleiche Richtung. Die haben wohl auch das gleiche Ziel. Aber nein, irgendwann stellt die Weiche den einen Zug auf ein etwas anderes Gleis und sie entfernen sich voneinander immer mehr, bis sie schließlich in ganz unterschiedliche Richtungen fahren. Dieses Bild habt bitte im Hinterkopf von diesen zwei Zügen, wenn wir jetzt diesen Text betrachten. Denn das, was Paulus uns vor Augen führt in Philipper 3, ist genau das gleiche Bild. Da waren Geschwister oder wir dachten, es seien Geschwister. Sie waren mit uns in einer Gemeinde. Wir gingen den gleichen Weg. Und auf einmal stellen wir fest, sie entfernen sich voneinander. Von uns, die wir in der Gemeinschaft mit Jesus Christus leben. Bis dahin, dass voller Erschrecken wir zur Kenntnis nehmen müssen, die gehen ja in eine ganz andere Richtung. Wieso haben wir das vorher nicht bemerkt? Vielleicht fällt es ihnen sogar gar nicht auf. Ja? Und so nimmt uns Paulus mit in die Situation in Philippi und macht deutlich, Leute, wenn Menschen Jesus ablehnen im Herzen, das sieht man am Anfang nicht. Die sind dabei. Die singen mit, die sind in der Bibelstunde zu finden. Aber wenn wir im Herzen Jesus Christus abgelehnt haben, Ablehnung manifestiert sich, so wie diese zwei Züge. Sie entfernen sich immer mehr voneinander und irgendwann wird deutlich, sie fahren in ganz unterschiedliche Richtungen. Und so nimmt uns dieser Text mit, dass wir uns selbst prüfen, wie sind wir unterwegs. So will uns dieser Text aber auch bestärken, dass es uns selbst nicht überrascht, wenn wir solche Erfahrungen machen, denn den Christen war das schon immer eigen. Ja. Worin manifestiert sich Ablehnung? Nun zum einen in schmerzlicher Erfahrung. Paulus bringt das ja mit den Worten auf den Punkt, denn viele wandeln so, dass ich euch oft von ihnen gesagt habe, nun aber sage ich es euch auch unter Tränen. Sie sind Feinde des Kreuzes Christi. Ihr Ende ist die Verdammnis. Ihr Gott ist ihr Bauch. Und ihre Ehre ist in ihrer Schande. Sie sind irdisch gesinnt. Wir aber sind Bürger im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus, der unseren geringen Leib verwandeln wird, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leibe nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Ablehnung manifestiert sich. Und Paulus macht es in so einer schmerzlichen Erfahrung fest, dass du, wenn wir fragen, Paulus, wieso sagst du sowas? Ist es uns aufgefallen, woran Paulus das festmacht? Viele wandeln so in der Art und Weise, wie sie leben. Da waren halt Personen in der Gemeinde, die hatten es theologisch drauf, die waren jüdisch geprägt, die kannten das Alte Testament. Es war so eine Mischform. Es waren aber auch Leute in der Gemeinde, die Jesus vorher überhaupt nicht kannten. Die waren frisch zum Glauben gekommen. Und all diese Gemengelage mischt sich hier. Und es stellt sich die Frage, woher erkennen wir, wie der eine oder andere unterwegs ist? Paulus sagt, ich sehe das an ihrem Lebenswandel. Und es überrascht mich. Nicht am Bekenntnis. Nicht an dem, wie du die Bibel verstehst. Sondern an der Art und Weise, wie du und ich mit Jesus leben und unterwegs sind. Und er bringt es ja mit den Worten auf den Punkt, dass er sagt, sie sind irdisch gesinnt. Also das, was Christus bei ihnen bewirken will, geschieht nicht. Und er nimmt es mit Tränen, mit Weinen nimmt er das zur Kenntnis. Wenn ich das lese, erinnert mich das an Titus 1, Vers 16. Dort steht, von Menschen, die ebenso in der Gemeinde mitlaufen, nur an einem anderen Ort. Sie beteuern, Gott zu kennen, aber mit ihren Werken verleugnen sie ihn. Ein Gräuel sind sie und ungehorsam und zu allem guten Werk untüchtig. Also zunächst einmal sehen sie genauso aus und benehmen sich so und singen so und reden so wie Christen. Schaue ich in das Leben hinein, dann entdecke ich ganz wenig von Jesus dort. Es erinnert mich an diese zwei Pflanzen. Ja, die Brennnessel und die Taunessel. Die sehen genau gleich aus. Also der Profi wird sie unterscheiden können, aber ich als Laie eben nicht. So. Zwei Pflanzen, die sehen genau gleich aus. Und dann gibt es ein Stadium, da erkennt es jeder, nämlich die Taunesseln haben besondere Blüten. Dann sieht jeder, das ist keine Brennnessel. Ja, das ist das Prinzip, von dem Paulus hier spricht. Ich sehe in deinem Leben, Christus verändert Dinge, dann bist du mit Jesus unterwegs. Oder ich sehe in deinem Leben eben nichts von dem, was Gott bewirken möchte. Dann ist dein Bekenntnis und dein Gottesdienstbesuch und deine Gemeindezugehörigkeit zweitrangig. Mir fehlen die Blüten, die Jesus Christus in deinem Leben bewirken wird. Und daran erkenne ich, wir sind nicht auf dem gleichen Gleis unterwegs. Wir fahren nicht in die gleiche Richtung. Und mich beeindruckt das, mit welcher Traurigkeit Paulus das zur Kenntnis nimmt. Ja, also in zweierlei Hinsicht, nun sage ich es unter Tränen, sie sind Feinde des Kreuzes Christi. Und es sind nicht wenige, sondern viele. Ein Großteil derer, mit denen wir unterwegs waren, sagt Paulus, sind die Menschen, von denen wir dachten, wir fahren in die gleiche Richtung. Aber nein, sie fahren in eine andere Richtung. Und es beeindruckt mich, obwohl Paulus darum weiß, macht es ihn so traurig. Ich sage es euch unter Tränen. Ja. Und klar, auf der einen Seite wollen wir uns selbst prüfen, auf der anderen Seite wollen wir aber auch die Frage zulassen, was macht das denn mit mir, wenn ich sehe, da waren Menschen mit mir zusammen unterwegs und wir dachten, wir folgen Jesus nach und auf einmal biegen sie ab und gehen andere Wege. Paulus ist traurig, es sind Menschen, die auf falschen Wegen unterwegs sind. Man hat überhaupt nicht den Eindruck, das waren eh nur Querulanten. Gut, dass die weg sind. Oder mit denen haben wir sowieso nur Ärger gehabt. Gut, dass sie nicht mehr da sind. Nein, da sind Menschen, die sind auf dem Weg von Gott weg. Und das macht Paulus so traurig, dass es ihn zu Tränen rührt. Weil er natürlich genau weiß, das macht was mit diesen Menschen im Blick auf die Ewigkeit. Nicht nur, dass sie nicht mehr in der Gemeinde sind, sondern das hat was zu tun mit ewig gerettet und ewig verloren sein. Das darf uns nicht kalt lassen. Und Paulus weiß auch, das schadet der Gemeinde, sowohl nach innen als auch nach außen. Wenn Menschen, die dabei sind, einfach gehen und einen Lebenswandel führen, der mit Jesus nicht mehr zusammenzubringen ist. Und es erlässt die Frage zu für dich und mich, ist unser Leben so geprägt von Jesus, dass Jesus sichtbar wird? Dass Jesus sichtbar wird. Woran man das festmachen kann, werden wir gleich noch sehen. Paulus hilft uns da auf die Sprünge. Denn er macht deutlich, der negative Lebenswandel, ich habe das mal so für mich formuliert, zeigt sich in einem egozentrischen Lebensstil, nicht in einem egoistischen. Das wäre sehr negativ. Nein, was haben sich die Leute hier zu Schulden kommen lassen? Überhaupt nichts Schlimmes. Sie sind nicht egoistisch, sie sind egozentrisch. Das heißt, es geht im Leben nur um mich. Das war's schon. Und der Rest sind Folgen daraus. Und Paulus sagt, Leute, daran erkennt ihr doch, dass sie nicht auf dem Weg sind, den Jesus uns vorzeichnet. Es geht ihnen nicht um Jesus. Es geht ihnen nicht um Gemeinde. Es geht ihnen um sich selbst. Ja, und Paulus wird jetzt hier zwei Ursachen nennen und dann wird er drei Symptome nennen, woran man das erkennt in unserem Text. Ja, und was mir gefällt an diesem Text ist, er spricht von unseren, psychologisch gesprochen nennt man das, die innersten Antreiber. Das wissen wir oft gar nicht. Warum machen wir gewisse Dinge? Ja. Und Paulus blickt hier ganz tief in den Menschen hinein. Und lädt uns ein, diesen Weg mitzugehen, nämlich mit der Frage, welches sind deine innersten Antreiber, weshalb du Dinge tust? Kann es sein, dass diese Ursachen und diese Motivationen, die hier genannt werden, bei uns mitschwingen? Also, Sie leben nicht primär egoistisch auf Kosten anderer, sondern egozentrisch. Ich handle von mir aus gesehen. Es werden auch nicht Einzeltaten genannt, sondern die Gesamtmotivation stellt Paulus dar. Und am Ende kommt er zu dem Schluss, sie sind Feinde des Kreuzes Christi. Ihr Ende ist die Verdammnis. Ihr Bauch ist ihr Gott und ihre Ehre ist ihre Schande. Sie sind irdisch gesinnt. Achten wir mal, ich versuche das für uns festzumachen. Die zwei Ursachen nennt er, sie sind Feinde des Kreuzes Christi und ihr Ende ist die Verdammnis, weil sie auf dem Weg in die Verdammnis sind. Aber an welchen Symptomen macht er das fest? Ja, es sind keine besonders schlimmen Dinge. Erstaunlich unspektakulär sind die Inhalte, die er hier nennt. Zum einen sagt er, der Umgang mit Genuss. Und hier schwingt immer beides mit. Auf der einen Seite die jüdische Prägung und auf der anderen Seite die heidnische Prägung, weil beides in der Gemeinde vertreten war. In der jüdischen Prägung gab es einen Haufen Satzungen, was darf ich essen und was nicht. Davon war der Alltag dominiert und bestimmt. Ja? Also das schwingt hier mit. Aber auf der anderen Seite, ganz schlicht, ihr Gott ist ihr Bauch, ist auch die Formulierung, ich gönne mir was. Ich gönne mir was. Und dieses Ich gönne mir was ist ja gar nicht schlimm. Nur dieses Ich gönne mir was wird auf einmal zum Lebensinhalt. Und dieses Ich gönne mir was wird so hochgehängt, dass mein eigener Genuss plötzlich die Ausrichtung wird, das Gleis, auf dem ich unterwegs bin. Und das kann jetzt alles Mögliche sein. Denk dir irgendwas aus. Ich gönne mir was, das kann das Feierabendbier sein. Oder ich gönne mir was, eine bestimmte Serie, die muss ich einfach gucken. So. Und der Rest der Welt kann mir den Puckel runterrutschen. Ich gucke meine Serie. Das kann der Urlaub sein, das kann ein Hobby sein, ein Essen, das kann der Garten sein. Und Leute, nicht der Genuss ist das Problem, sondern dass wir die Dinge ganz egozentrisch für uns verbrauchen und zum Lebensinhalt machen. Also wir lesen zum Beispiel in 1. Timotheus 6, Vers 17, dort sagt Paulus, den Reichen in der Welt gebietet, dass sie nicht stolz seien, auf dass sie nicht hoffen, auf den unsicheren Reichtum, sondern auf Gott, der uns alles da reicht. Und jetzt aufgepasst, wozu reicht Gott es uns da? Es zu genießen, steht dort. Also wenn du Freude hast an dem, was Gott dir gibt, da ist Gott ganz mit dir. Also wenn du zu Hause heute Mittag vor deinem Schnitzel sitzt und dich an diesem guten Stück Fleisch freust, gesetzt den Fall, du bist kein Vegetarier, ja, dann sagt Gott, super, ich finde das toll, dass du dich freust an diesem Schnitzel. Oder wenn du heute Nachmittag einen tollen Nachtisch hast, sagt Gott, super, ich finde das toll. Oder wenn du deinen gewerkschaftlich vorgeschriebenen Mittagsschlaf hast und sagst so, den genieße ich jetzt total, heute Mittag penne ich. Da ist gar nichts verwerflich dran. Wird das aber zum Lebensinhalt, ich werde Glücksjäger. Und das Wichtigste, was mich leitet, ist mein Genuss. Dann sagt Paulus, jetzt folgst du nicht mehr Jesus nach. Du bist auf dem falschen Gleis. Dein Bauch ist dein Gott und nicht mehr Jesus. Ist dein Gott. Und merken wir, das kann von außen niemand beurteilen. Das weißt nur du. Aber es gibt keinen Bereich im Leben, der davon ausgenommen sein kann. Das kann mein Auto sein. Also meins jetzt nicht, aber theoretisch ein Auto, das mir so wichtig ist. Ja. Oder mein Fahrrad. Es geht nur noch darum. Darum plane ich mein Leben. Sagt Paulus, jetzt ist der Bauch dein Gott und nicht mehr Jesus. Mach dir keinen vor. Und sei nicht überrascht, wenn Leute irgendwann sagen, dann drehe ich mich jetzt nur noch um mein schönes Auto. Dann sind wir entsetzt. Aber Gott ist nicht entsetzt. Gott sagt, wusste ich doch schon lange. Ja. Oder um meinen schönen Urlaub. Oder um mein schönes Schnitzel. Oder was auch immer wir dort einsetzen. Also der Umgang mit Genuss lässt für Paulus erkennen. Dann ein zweiter Satz, der gar nicht so leicht zu deuten ist. Der Umgang mit den Empfindungen des anderen. Er bringt es mit den Worten auf den Punkt, ihre Ehre ist ihre Schande. Ja, auch hier schwingt beides mit, sowohl die jüdische Prägung als auch die heidnische Prägung. In der jüdischen Prägung, ihre Ehre ist in ihrer Schande. Die Juden waren, die Männer waren sehr stolz darauf, dass sie überschnitten worden waren. Ja. Und sagen, wir sind Gott näher als alle Heiden, denn wir sind beschnitten. Da sagt Paulus, also wenn der ganze Stolz in deinem Genitalbereich liegt, Mann, 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 das ist doch eine Schande. Wieso machst du deine Ehre draus? Das auf der einen Seite, aber auch wenn wir dieses Wort allgemeiner füllen. Das Wort für Schande meint auch Schamgefühl oder die Schandtat. Und Schande ist ja etwas, das das Empfinden im Miteinander beschreibt. Ja. Also sie sind stolz darauf, dass sie in ihrem Miteinander das Empfinden des anderen überfahren. Wir haben da im Deutschen ein wunderschönes Wort, das liebe ich. Das Wort heißt übergriffig. Übergriffig, klingt ein bisschen alt, ne? Aber das trifft den Nagel auf den Kopf. Ich kann mir Dinge rausnehmen, dir gegenüber, die dich vielleicht verletzen oder in eine peinliche Situation bringen. Aber es ist mir egal. Ich schlage ja Kapital draus. Meine Ehre liegt in der geringen Schamempfindung, die ich habe. Ich kann deine Grenzen einfach so überfahren. Ich reiße Witze auf deine Kosten. Ja. Ich tue Dinge, von denen ich weiß, dann bist du peinlich berührt. Also auch im Umgang mit Mitmenschen, mit dem Empfinden des anderen, wird deutlich, was mir Jesus Christus bedeutet. Und das finde ich sehr bezeichnend, dass Paulus diese Formulierung so wählt. Und mir fällt auf, wenn ich in das Neue Testament hineingucke, ja, ich denke an Matthäus 18, da ein Bruder oder eine Schwester gerät in Sünde und dann sagt Paulus, weise ihn zurecht zwischen dir und ihm allein. Halt den Radius möglichst klein, also die Privatsphäre und das persönliche Empfinden des anderen wird im Neuen Testament extrem hoch gewichtet. Und hier sind Menschen, denen ist das wurscht. Die sagen, es ist mir doch egal, wenn dir das peinlich ist, dein Problem, nicht meins. Ich reiß meinen Witz, ich gehe meinen Weg. Ich schlage daraus Kapital für mich. Sagt Paulus, eigentlich ist das peinlich, dass du es gar nicht merkst, dass du der Elefant im Porzellanladen bist. Und wenn uns Menschen so beliebig sind, auch hier kommt Paulus zu dem Schluss, du bist auf einem falschen Gleis. Deine Ehre ist in deiner Schande. Und einen dritten Punkt führt Paulus an, der Umgang mit der Faszination des Diesseits. Sie sind irdisch gesinnt. Wir könnten das auch übersetzen mit, sie urteilen irdisch oder ihr Sinn ist gerichtet auf das Irdische, auf das, was vergänglich ist. Und wenn ihr ganzes Denken auf das Vergängliche gerichtet ist, dann werden sie auch mit dieser vergänglichen Schöpfung vergehen, denn das Sterben und das Ende dieser Schöpfung ist beschlossen. Deshalb ist ihr Ende auch die Verdammnis, die Zerstörung, die Vernichtung. Das ist ein sehr absolutes Wort, das Paulus hier gebraucht. Ihr Ende ist die Verdammnis, weil wenn du auf das Irdische setzt, auf das Vergängliche, auf das Stoffliche, die Erfüllung deines Lebens und deiner Wünsche und deines Vergnügens im Irdischen erwartest, dann sei nicht überrascht, dass du mit dem Irdischen untergehen wirst, denn diese Welt hat keine Zukunft. Und du bist endlich, du wirst sterben. Bist du ein Glücksjäger, der jedes Glücksmoment im Diesseits für sich rausschlagen muss? Sonst hat er den Eindruck, ich habe was Wichtiges verpasst. Das ruft uns Paulus in Erinnerung. Umgang mit der Faszination des Diesseits. Und Leute, machen wir uns kein vor, das Diesseits hat Faszinationen. Hat Faszination. Wenn hier jemand sitzt und sagt, nö, mich betrifft das überhaupt nicht, muss ich sagen, herzlichen Glückwunsch, du bist Meister im sich selbst belügen. Natürlich hat das Diesseits eine Faszination. Um zu sagen, nein, ich werde da mein Vertrauen und meine Glückserwartung nicht darauf setzen, sondern die Erfüllung meines Lebens will ich von Jesus Christus erwarten. Und wir merken, das wird jetzt sehr, sehr persönlich. Wie stehst du zu dieser Welt? Wovon erwarten du und ich Glück in dieser Welt? Ja, da las ich mal ein wunderschönes Sprichwort. Mit dem Glück im Leben ist es wie mit einem Schmetterling. Jage ihm nach und er entwischt dir. Setz dich ruhig hin und er lässt sich auf deiner Schulter nieder. Dachte ich, das ist ein schönes Sprichwort. Ja. Wenn ich Glücksjäger bin und Erfüllung in dieser Welt suche, ich werde immer unerfüllt bleiben. Ich werde tolle Momente haben. Ja. Also heute reicht es aus, wenn ich im Urlaub nach Ostfriesland auf den Bauernhof fahre. Morgen schon nicht mehr. Morgen muss es mindestens Bayern sein. Und übermorgen Kroatien. Und übermorgen muss es dann Malle sein. Und dann die Malediven. Und merken wir, ich muss es immer steigern, um das gleiche Empfinden noch zu haben. Da sagt Paulus, mach dir keinen vor. Wenn du ein Glücksjäger im Diesseits bist, du wirst vom Diesseits unerfüllt bleiben, weil du auf dem falschen Gleis fährst. Ablehnung manifestiert sich nicht unbedingt in bösen Taten. Sie manifestiert sich in einem egozentrischen Lebensstil. Ich bin ich und ich tue alles, damit ich ein möglichst hohes Maß an Glück im Diesseits erwische. Herzlichen Glückwunsch, dann bist du auf dem falschen Gleis. Und schön, dass du heute Morgen hier bist und dir hoffentlich prüfend diese Frage stellst. Bin ich da unterwegs? Denn Paulus nennt noch einen dritten Ball, woran man erkennt, dass Ablehnung sich manifestiert. Ich hoffe, es gelingt mir noch, euch mitzunehmen. Ah, das habe ich schon gesagt. In fehlender Himmelshoffnung fällt es uns auf, wie unser Text endet. Ups, hier ist der Text, dass er sagt, wir aber, und dann wird schon abgesetzt. Also die Jesus-Nachfolger, auf die trifft all das, was bisher gesagt wurde, nicht zu. Wir aber sind Bürger im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus, der unseren geringen Leib verwandelt wird, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leibe nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan machen kann. Paulus arbeitet hier ein paar Dinge raus, indem er deutlich macht, das, was uns leid ist, ist unsere Himmelshoffnung. Und das ist, was die Christen ausmacht, denn er arbeitet für uns heraus, wir erwarten. Also unser Leben ist geprägt von einer Erwartung. Und wenn wir 1. Thessalonicher 4, die Verse 13 bis 18 lesen, das ist der Text, in der die Bibel von der Entrückung spricht, und sie macht deutlich, Jesus wird wiederkommen. Und das kann jetzt geschehen. Klar, vielleicht müssen wir auch leben, bis er uns zu sich ruft, durch den Tod. Aber vielleicht ist die Entrückung auch da, dass wir das Ende des Gottesdienstes nicht mehr erleben. Mir würde das ja sehr gut gefallen. In dieser Erwartungshaltung leben, das ist, was Glaubende ausmacht, weil sie die Ewigkeit ernst nehmen. Das ist Realität für sie. Ich fahre jeden Morgen mit dem Fahrrad zur Arbeit und dann fahre ich an einer Bushaltestelle vorbei und da stehen Kids und warten auf den Schulbus. Das finde ich jedes Mal spannend. Ja. Da gibt es ein paar so ganz brave. Da merkt man, die stehen da, ihr Schuhranz neben sich, griffbereit und gucken immer, kommt der Bus? So, dann denke ich, die kriegen den Bus, wenn der kommt. Da gibt es ein paar, das sind meistens die Älteren, die daddeln mit dem Handy. Wo ich denke, ja, die kriegen es wahrscheinlich auch mit. Spätestens wenn der Bus vor ihnen steht, werden sie merken, der Bus ist da. Ja, also die warten auch noch. Und dann gibt es immer die üblichen Verdächtigen, da stehen ein paar Schulranzen rum und die Kerle laufen irgendwo rum. Die spielen Fangen, die spielen Verstecken. Und dann denke ich nur, wenn jetzt der Bus um die Ecke kommt, herzlichen Glückwunsch, den kriegst du nicht mehr. Denn du wartest nicht. Du wartest nicht. Paulus sagt, das, was uns Glaubende auszeichnet, ist, ich gebrauche dieses Bild nochmal, wir stehen mit gepackter Schultasche und gucken. Ist dein und mein Leben geprägt von Himmelshoffnung? Von der Erwartung, wie Paulus das sagt. Und dann führt er das ja aus. Ja, wir sind Himmelsbürger, nicht wir werden einst Himmelsbürger werden. Das verstehen wir ganz schlecht im Deutschen. Ja. Aber die Philipper, die verstanden genau, was Paulus damit meint. Das römische Bürgerrecht damals war ein ganz hohes Gut. Also man musste, wenn man nicht als römischer Bürger geboren war, musste man entweder ganz tolle Taten vollbringen und einen Haufen Geld bezahlen, dann konnte man das römische Bürgerrecht bekommen. Oder man musste 20 Jahre Militärdienst leisten. Und nach 20 Jahren Militärdienst wurde dir ein Ort zugewiesen, in dem du leben musst. Und da hast du das römische Bürgerrecht bekommen. Es gab viele Leute, die haben das gemacht, weil das so kostbar war. Ja. Und dann sah es so aus, oft, also die römischen Kolonien gab es. Philippi war so eine benannte römische Kolonie. Da konnten also alte Soldaten kommen nach 20 Jahren Dienst und konnten dort leben. Und was dieser Begriff hier meint, das verstehen alle gut, die mit Asterix und Obelix groß geworden sind. Also wenn du mal Asterix und Obelix und die Trabantenstadt gelesen hast, da weißt du genau, wovon hier die Rede ist. Also bei den alten Römern war das so an wichtigen Knotenpunkten, irgendwo in den eroberten Gebieten, im Barbarenland. An wichtigen Knotenpunkten kamen die und sagten, hier machen wir eine römische Stadt. Und dann ließen sie zumeist alte Soldaten, die ihre 20 Jahre durch hatten, dort wohnen. Und sie bauten dort irgendwo im Barbarenland, auch hier bei uns am Rhein, ja, bauten sie eine römische Stadt. Die Häuser sahen aus wie römische Häuser. Und man sprach dort Latein. Mitten im Barbarenland, auf der anderen Seite des Zaunes, sprach man eine ganz andere Sprache. Ja. Man kleidete sich, wie man sich in Rom kleidete. Denn diese Bürger dieser Provinzstädte, denen war klar, wir haben das römische Bürgerrecht, wir haben es. Ja. Auf der anderen Seite des Zaunes, die haben es nicht. Und deshalb leben wir auch, wir Bürger von Rom, auch wenn wir noch nicht in Rom sind. Das himmlische Bürgerrecht kriegen wir nicht irgendwann. Wir sind Himmelsbürger. Und die Frage ist, leben du und ich wie Himmelsbürger? So wie die alten Römer lebten, als wären sie in Rom, obwohl sie nicht in Rom waren. Verstehen wir dieses Prinzip? Ja, bis dahin, dass wir heute noch an vielen Städten diese Amphitheater dort sehen, weil man hat dann auch gedacht, jetzt sind wir so römisch, wir bauen uns jetzt auch den römischen Vergnügungspark hierher. Das war genau der Gedanke, auch wenn wir nicht in Rom sind, sind wir römische Bürger und deshalb leben wir wie römische Bürger. Philippi war so eine römische Provinzstadt und die wussten genau, was Paulus meint. Die Frage ist, du und ich, sind wir beseelt von diesem Gedanken? Ich bin doch Himmelsbürger, deshalb muss ich doch nach den Maßstäben Jesu Christi leben, denn ich werde ihm doch dort begegnen. Paulus bringt es auf den Punkt, indem er sagt, wir erwarten Jesus den Retter. Im Deutschen dieses Wort Heiland meint den Retter, der die Welt in Ordnung bringen wird. Und all das, was Paulus hier sagt, müssen wir natürlich einordnen in den damaligen Kontext. Wenn wir Jesus den Retter hören, dann hören wir raus, er wird uns erretten von ewiger Verderbtheit und Verlorenheit. Und das stimmt, das tut er. Er bringt uns mit Gott in Ordnung. Aber Jesus der Retter war ein Titel, den hat der Kaiser für sich beansprucht. 48 vor Christus hat der römische Kaiser damals Julius Caesar gesagt, ich rette die Welt, weil ich der Retter der Welt bin. Und damit haben die Römer ihre Militärzüge gerechtfertigt. Also wir kommen, wir überfallen die Barbaren, das stimmt, das tun wir gegen ihren Willen, ja, aber die sind ja unzivilisiert und jetzt kommen wir und wir bringen ihnen die Zivilisation und das gute Leben. Wir retten sie quasi. Und der römische Kaiser beanspruchte für sich, ich bin der Retter der Welt. Und seit Julius Caesar, 48 vor Christus, haben das alle Kaiser des Römischen Reiches für sich beansprucht. Und Paulus sagt, wir nicht. Wir sind Himmelsbürger. Unser Retter ist Jesus Christus. Und damit ist das Tischtuch zum Römischen Reich zerschnitten. Wer das sagt, hat Ärger. Aber diese Aussage, Jesus Christus ist unser Retter, hängt Paulus so hoch, das ist für ihn nicht verhandelbar. Und das beeindruckt mich sehr. Jesus bringt die Welt in Ordnung, nicht der römische Kaiser. Jesus lässt unsere Seele heilen, nicht der römische Kaiser. Und merken wir, hier schwingt diese Doppeldeutigkeit mit. Wovon erwartest du Erfüllung und Heilung deiner Seele? Vom römischen Kaiser, oder wie dein Arbeitgeber oder dein Bürgermeister auch heißen mag oder unser Bundeskanzler, ganz in Ehren, den guten Mann, ja, oder auch nicht, das muss ja jeder für sich entscheiden. Aber wovon erwarte ich Erfüllung? Im Diesseits? Und Paulus sagt, nee, die Rettung ist bei Jesus Christus und sonst nirgends. Ja, und dann sagt er, einen neuen Leib. Und das Wort für Leib, das er gebraucht, meint er in der Tat, das, was zerfällt an unserem Körper, das verstehen nur wir, die wir 50 Jahre und älter sind. Irgendwo hakt und zieht immer irgendwas. Ja. Und im Prinzip könnte man ein Dauerabo beim Arzt haben. Ja. So. Der Körper wird nicht besser. Ja. Also schöner werden wir schon. Na, ist das eine andere Baustelle. Ja. Aber der Körper wird nicht besser. Er verfällt mehr und mehr. Und Paulus macht deutlich, diesen Körper wird der Herr uns wiedergeben, ohne Mängel. Und wenn er von Körper spricht, mich beeindruckt das so sehr, weil es wird deutlich, die Ewigkeit wird eine Sphäre, die wird genauso erfahrbar sein wie jetzt. Es wird also nicht irgendwie ein abstraktes Sein dargestellt, sondern es wird fühlbar sein, es wird wahrnehmbar sein. Wir werden Körper haben. Er wird unseren Körper nehmen und verwandeln. Es lohnt sich, darauf zu blicken und darauf die Hoffnung zu setzen. Und der letzte Ball, den Paulus in die Luft wirft, ist er, durch die Kraft Gottes wird das geschehen. Durch die Kraft Gottes. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber nun, wir, die in unserer Zeit versteht man ja ein bisschen mehr von Physik, hoffe ich doch, als vor 2000 Jahren. Ja, und dennoch muss ich sagen, das ganze Ding ist unvorstellbar für mich. Also wie viele Soldaten im Krieg sind gefallen, da wissen wir nicht mal, wo die beerdigt sind. Die sind verschollen. Wie viele Menschen sind zur See geblieben, wenn da so ein Schiff untergegangen ist vor 700 Jahren. Das Ding geht unter und die Menschen, die verwesen doch. Was bleibt davon über? Antwort, nix. Oder vielleicht ein paar Kohlenstoffatome. Ich weiß es nicht. Wie soll man sich das vorstellen? Der Herr wird unseren Leib zurückrufen. Nun, wenn wir davon ausgehen, von unseren physikalisch begrenzten Vorstellungen, dann müssen wir sagen, das geht nicht. Gehen wir aber davon aus, wir haben es mit einem Schöpfergott zu tun, der durch seine Kraft die Welt gemacht hat, der Dinge ruft und dann sind sie ganz real da. Dann haben wir keine Mühe, uns das vorzustellen. Ja. Es ist die gleiche Kraft, von der in Philipper 2 gesagt wird, vor ihm werden sich beugen alle Knie vor ihm und werden seine Macht sehen und seine Herrlichkeit. Und Paulus sagt, in dieser Macht und Kraft und Herrlichkeit, mit der Gott die Schöpfung gemacht hat, mit der sich alles vor Jesus beugen wird, in dieser Kraft wird er dich und mich zum Leben rufen, auch wenn wir nicht mehr da sind, und in seine Gegenwart stellen. Und diese Himmelshoffnung, das ist, was uns Glaubende ausmacht. Vor ein paar Tagen, ich arbeite an einer Bibelschule, vor ein paar Tagen hatten wir in der Kapelle unser Plenum. Und da sangen die Schüler ein Lied, das mich sehr berührt hat. Zünde an dein Feuer. Ist da so ein Lied aus unserer Jugend. Zünde an dein Feuer. Und mich störte das ein bisschen, wie die das gesungen haben. Denn die haben aus dieser schönen Ballade so eine Polka gemacht. Da hätte man auch zu tanzen können. Da dachte ich, oh ja, das ist Grummel, Grummel, Grummel. So, das haben die gemacht. Und dann ein paar Reihen vor mir sitzt so ein Schüler, der ist ein bisschen kleiner, der ist Flüchtling, kommt aus einem muslimischen Hintergrund, hat ein bewegtes Leben, muss man sagen. Ja, und wir singen das Lied so ganz normal. Ich hatte mich gerade daran gewöhnt, dass das so ein bisschen wilder läuft. Und dann bei der letzten Strophe, da blickt dieser Text dann nach vorne und sagt, bald wird uns leuchten, Gottes ewiges Licht, freue dich Seele und verzage nicht, lass die Klagen schweigen, wenn das Lied erschallt, fröhlichen Glaubens. Ja, und wir singen bis dahin, auf einmal dieser kleine Mann baut sich auf, hebt die Hände und ruft in den Raum, also mit allem, was der schreien konnte, unser Herr kommt bald. Da habe ich mir gedacht, sehr undeutsch, ja, weil wenn wir singen, dann singen wir und wenn wir schreien, dann schreien wir, aber es muss in Deutschland alles seine Ordnung haben. Und auf der anderen Seite hätte ich sofort anfangen können zu heulen, weil ich gedacht habe, dieses Maß von Himmelshoffnung und Himmelssehnsucht, Junge, erhalt dir das, ja. Und wenn es einen Satz gibt, den es lohnt, dass wir ihn rausrufen, dann ist es doch der: Unser Herr kommt bald. Und wenn wir diese Himmelshoffnung nicht haben, dann sind wir auf dem falschen Gleis, Leute. Dann sind wir auf dem falschen Gleis. Ja. Und da bündelt sich die Sache ja wieder. Oh, ich habe vergessen, weiterzuklicken. Ja, die Folie sollte hier kommen. Ja. Dann sind wir auf dem falschen Gleis. Denn Ablehnung manifestiert sich in schmerzlicher Erfahrung, in egozentrischem Lebensstil und in fehlender Himmelshoffnung. Und deshalb ist diese Himmelshoffnung für uns so bedeutsam. Sie auf der einen Seite ist sie eine Kraftquelle. Hier im Leben läuft manches mies. Und manchmal geht uns der Akku aus und manchmal fühlen wir uns ungerecht behandelt. Und auch dann, gerade dann, sollten wir nach vorne blicken und sagen, der Herr kommt. Er wird uns rufen. Wir warten auf seine neue Welt, in der alles gut sein wird, in seiner Gegenwart. Sie sollte uns auch eine Entscheidungshilfe sein. Wie lebe ich, wie viel investiere ich an Zeit und Kraft und Geld ins Diesseits? Dass ich am Ende nicht mit leeren Händen dastehe, sondern dass ich investiere in Gottes Gegenwart und in seine Ewigkeit. Und es ist auch ein Auftrag. Wir haben Menschen, die sind nicht mit uns auf dem Weg in den Himmel. Menschen aus unserer Familie, Menschen aus unserer Nachbarschaft. Der Herr gibt uns den Auftrag mit, dass wir auch mit dieser Botschaft: Sei bereit auf die Begegnung mit Gott. Mit dieser Botschaft sendet er uns in diese Welt. Und deshalb haben wir den Auftrag, auch diese Botschaft weiterzutragen. Ja. Und ich freue mich nächstes Jahr auf die 4 evangelistischen Gottesdienste, die wir haben. Da wollen wir genau das tun. Weil diese Himmelshoffnung führt auch zum Auftrag, dass wir uns vergegenwärtigen. Wir sind Botschafter an Christi Stadt, die Menschen einladen, diesen Weg mitzugehen. Ablehnung manifestiert sich. Wir treffen solche Entscheidungen in unserem Herzen. Und sie werden am Ende doch sichtbar. Diese 3 Punkte, die Paulus nennt, finde ich sehr hilfreich. Lass uns die mitnehmen. Vielen Dank. Amen.